Ja, liebe Geschwister und liebe Freunde, es ist schön, dass man auch so kleine Kinder begleiten kann. Wir können viel lernen von ihnen. Ich als Opa lerne sehr oft, wie die Kinder so ehrlich sind. Ja? Sag mal, ist der Opa der Beste? Er sagt, nicht immer. Also ganz ehrlich, nicht immer bin ich der Beste oder so. Ja. Die scheuen sich nicht so, die heucheln nicht. Ja. Ich will heute mit Ihnen über eine herrliche Aussprache oder herrlichen Satz, was unser Herr Jesus gesprochen hat. Und ich habe in der Bibel so angefangen zu schauen, in diesem Buch, wo solche herrliche Aussagen Gottes sind, unseres Herrn sind. Ja, man könnte wochenlang über diese herrliche Aussagen sprechen. Es gibt so viele. Zum Beispiel eine herrliche Aussage unseres Gottes, unseres Schöpfers, der sagt am Anfang des Wortes einen herrlichen Satz. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Warum ist dieser Satz so herrlich? Wissen wir, dass die ganze Armaden der Wissenschaftler stürzen sich auf diesen Satz und sind bemüht und verbrauchen Milliarden von Geld, um diesem Satz zu widerstehen, um beweisen, dass das nicht stimmt, um beweisen, dass nicht Gott diese Erde geschaffen hat, sondern irgendein Urknall. Und weiter, durch Millionen und Millionen Jahren ist es so weit gekommen, wie es heute ist. Und wissen Sie, warum dieser Satz so herrlich ist? Für uns Christen, für uns Gläubige, die wir absolut auf sein Wort glauben, für diejenigen, für denen das Wort Gottes Ja und Amen ist, wir können uns zurücklehnen und ruhig sagen. Und wenn die ganze Welt versinkt in Beweisen, dass nicht Gott diese Erde geschaffen hat, dann kann ich mich zurücklehnen und sagen, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ich glaube und bleibe fest daran. Und deswegen ist für mich diese Aussage eine herrliche Aussage von unserem Schöpfer. Eine zweite, über die ich heute predigen möchte und mir Gott aufs Herz gelegt hat, eine Aussage, die Jesus Christus vor mehr 2000 Jahren gesagt hatte, und das finden wir in Matthäus Kapitel 16. Matthäus Kapitel 16, Vers 18. Da sagt Jesus zu den Jüngern, sie sind unterwegs, und er fragte die Jünger, was sagen die Menschen, wer ich sei? Und sie fingen an, einer sagt, dass du einer von den Propheten bist, dass du Elia bist und so weiter. Was sagt denn ihr, wer ich sei? Natürlich, wer denn sonst als Petrus den Wort ergriff und sagte, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und jetzt diese Aussage, im Vers 8 kommt sie, aber ich lese am Vers 17, und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforte werden sie nicht überwältigen. Oder die Pforte der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und wissen wir, dass über diesen Satz, über diesen herrlichen Satz, was unser Herr Jesus gesprochen hat, bis heute die ganze Armaden der Finsternis auf diese seine Gemeinde, die er baut, herabstützen und es versuchen mit allen Mitteln, mit allen Mitteln zu verhindern, dass diese Aussage Jesu Christi nicht in Erfüllung geht. Dass sie nicht in allen Generationen, in allen Zeiten, bis der Herr kommt, hier stattfindet. Sondern dass die Aussage von Herrn nicht wahrhaftig wird. Wir leben in einer sehr schlimmen Zeit, wo der Teufel versucht, die Gemeinde anzugreifen von allen Seiten. Gestern habe ich im Topic gelesen, gleich am ersten Blatt, an der ersten Seite, Christenverfolgung alarmierend. Alarmierend. Was im Jahre noch 2016 noch waren, 2782 Märtyrer, getötete Geschwister, getötete Christen. So sind das im Jahre 2017 bis 2018 schon 4.136 getötete Christen in vielen, vielen Ländern. Die Pforte der Hölle wollen die Gemeinde Gottes auslöschen. Daran legen sie den größten Fleiß. Und daran scheut sich nicht der Teufel, alles anzuwenden, um diese Worte nicht Wirklichkeit zu werden. Und Jesus sagt, und da will ich wieder unterstreichen, warum diese Worte für mich und ich hoffe, dass für euch alle, das sind die heiligsten Worte, dass wir als Christen auch wiederum uns zurücklehnen können. Und sagen können, Jesus Christus baut die Gemeinde und die Pforte der Hölle werden sie nicht überwältigen können. Was heute meine Botschaft ist, was mich persönlich fasziniert hat an dem, wie Jesus die Gemeinde baut und vor allem mit wem baut er die Gemeinde, dass die Pforte der Hölle sie nicht überwältigen können. Ein gewaltiges Unternehmen, was Jesus Christus angefangen hat, was er gesagt hatte, dass ich werde meine Gemeinde bauen mit solchen Menschen, wie du und ich sind. Mit mir und dir will er seine Gemeinde bauen, dass die Pforte der Hölle, dass die ganze Armaden der finsteren Mächte sie nicht überwältigen werden. Haben wir uns schon daran Gedanken gemacht, dass Jesus Christus mich und dich benutzt? Mich und dich benutzt. Dass er, wie er damals Petrus und der andere Jünger auserwählt hat, hat sie zu seinen Jüngern gemacht, so rettet Gott aus allen Nationen Menschen, rettet er, öffnet ihnen die Augen, öffnet ihnen und sie sehen ihren verlorenen Zustand und kommen und tun und fallen vor ihm nieder, tun Buße vor ihm. Er rettet sie, er reinigt sie, er heiligt sie und er macht sie gerecht. Er macht sie gerecht in seinem Sohne Jesus Christus und stellt sie ein, macht aus ihnen als Soldaten und stellt sie ein in seine Armee. Er bewaffnet sie, er schenkt ihnen seine Rüstung und schickt sie und stellt sie in die Reihe in seiner Armee. In Epheser Kapitel 6 lesen wir die Worte, warum wir diese Rüstung haben müssen oder haben sollten. In Epheser Kapitel 6, Verse 11 und 12 sagt er, schließlich, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Denn am Anfang, Vers 3, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung. Meine Lieben, wir brauchen diese Rüstung, weil wir mit den Mächten dieser Welt zu tun haben. Sie stehen gegen uns. Das sind nicht diese Raketen, diese Atombomben, die unsere Häuser zerstören wollen, die unser Körper in die Luft zerreißen wollen. Teufel möchte das auch ganz gerne. Aber, liebe Geschwister, der Teufel, die ganze Pforte der Hölle möchte mehr. Die wollen unseren Glauben an unseren Gott nehmen. Sie wollen unsere Familien zerstören. Er möchte unsere Ehe zerstören. Er möchte unsere Gemeinden zerstören. Und nochmal, er möchte unseren Glauben zerstören an den Herrn Jesus Christus. Das hat mit Ewigkeit was zu tun. Das hat nicht mit diesen 80, 70, 80 oder 90 Jahren zu tun, sondern er möchte dein und mein Glauben zerstören, damit wir nicht in die Herrlichkeit Gottes kommen, sondern dass wir in sein Reich kommen. Damit wir in der Dunkelheit bleiben. Das sind die Mächte der Hölle, diese Pforte der Hölle, der Finsternis, die uns zerstören wollen. Und deswegen sagt Jesus, zieht die ganze Rüstung. Und er umgürtet uns mit der Wahrheit. Und er gibt uns der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Er zieht uns Schuhe an unseren Füßen. Und er gibt uns den Schild des Glaubens. Und er zieht uns den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das Wort Gottes gibt er uns. Und ich sage einfach so, wir sind dann bewaffnet, wie man so sagt, bis an die Zähne. Und wissen wir, dass diese Rüstung Gottes ist nicht anders als Jesus Christus persönlich. Wir lesen, zieht den alten Menschen ab und zieht den neuen Menschen an. Das ist Jesus Christus. Er ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Er ist die Wahrheit. Er ist der Helm des Heils. Er ist das Wort Gottes. Und wenn wir das angezogen haben, haben wir ihn in uns und an uns angezogen. Und sind bereit. Und er stellt uns in seine Armee. Stellt uns in seine Armee. Und macht uns zum Kampf bereit. Er macht uns gerecht. Er schenkt uns seine Gerechtigkeit. Wie im Vers 14 sagt, Brustpanzer der Gerechtigkeit. Er gibt uns umsonst seine Gerechtigkeit. Lesen wir Römer Kapitel 3. Verse 21 bis 24. Römer Kapitel 3, 21 bis 24. Herrliche Worte, was hier geschrieben steht. Apostel Paulus sagt, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbar worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Und dann kommt das, Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt bis 24, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Er schenkt uns seine Gerechtigkeit. Er rüstet uns auf. Er gibt uns diese Waffenrüstung. Und er schickt uns und macht uns zum Kampf bereit. Und in Brief Judas lesen wir solche Worte. Judas Vers 3, dass wir bereit sollen sein zu einem Kampf. Da sagt uns der Judas: Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den heiligen, überlieferten Glauben zu kämpfen. Überlieferten Glauben zu kämpfen. Wir sind Kämpfer für den Glauben. Wir sind bewaffnet. Wir sind ausgerüstet. Und man könnte sagen, Jesus Christus kann sich so auch zurücklehnen und sagen, ich habe alles für sie getan. Ich habe sie bewaffnet, alles. Jetzt werden sie kämpfen und jetzt werden sie gewinnen. Die werden nie fallen in ihrem Glauben, in ihrem Kampf. Die sind zuverlässigste Soldaten, die es überhaupt gibt. Sind wir das, liebe Geschwister? Sind wir die Zuverlässigsten? Sind wir die, die noch nie im Glauben gefallen sind? Kann Jesus Christus sich wirklich zurücklehnen und sagen, die machen das schon? Ich habe alles für sie gemacht. Lesen Sie in Sprüche Kapitel 24, Vers 16, sagt es uns, lesen wir diese Worte, 24, Vers 16. Denn siebenmal fällt der Gerechte und steht doch wieder auf. Denn siebenmal fällt der Gerechte und steht doch wieder auf. Diese Gerechte, diese Soldaten sind wir alle hier, ich und du. Siebenmal fällt der Gerechte. Dass ein Soldat fallen darf, versagen darf, dass er Fehler, dass er schwach sein darf, das kann keine einzige Armee dieser Welt dulden. Wissen wir, dass keine einzige Armee dieser Welt wird uns als Soldaten, als solche Soldaten einstellen, die fähig sind zu fallen, die fähig sind, Schwäche zu zeigen, die fähig sind, eine andere, sich selbst und andere Kameraden in Gefahr und in Lebensgefahr zu stürzen. Niemand wird solche Soldaten einstellen. Als ich zum Soldat aufgerufen wurde oder einberufen wurde, standen wir da alle in der Reihe und eine ganze Kommission hat uns untersucht. Alles wurde befragt. Was fehlt dir? Welche Schwäche hast du? Eine Armee duldet keine Schwäche, aber keinen einzigen Fehler darf er machen. Es ist lebensgefährlich, wenn ein Soldat auch einen einzigen Fehler, eine einzige Schwäche zeigt. Er ist untauglich für die Armee in dieser Welt. Ich kam nach Hohen Norden oder bei Alaska war ich dann 2 Jahre. Und als ich dort kam in diese Einheit, denn vor 2 Wochen, bevor ich da kam, ich war an einem Luftwaffenstützpunkt, einzige Landebahn auf dieser Halbinsel Chukotka. Und um diese Landebahn waren so Radarstationen, 5 Radarstationen, wo immer Soldaten lebten. Sie haben für sich selbst gekocht, da lebten sie, übernachten sie. Und eines Nachts wurde eine Station überfallen. Gerade diese Einheit, wo ich dann gekommen bin. Und alle 5 Soldaten wurden morgen früh mit einer durchgeschnittene Kehle tot aufgefunden. Dann hat man sie gefragt, wer hat versagt? War es der Wachsoldat, der vielleicht eingenickt hat, vielleicht Minuten, Sekunden Schlaf gehabt hat? Hat er nicht gewacht? Wer hat den Fehler gemacht? Einen einzigen Fehler hat jemand gemacht, eine einzige Schwäche oder Unaufmerksamkeit gezeigt. Und schon war das passiert, was eigentlich nicht passieren sollte. Und hier sagt uns die Bibel, dass Jesus Christus baut seine Gemeinde mit Menschen, mit Soldaten, die 7-mal fallen können, die 7-mal schwach sein können, die resignieren können. Gott beruft, erwählt Menschen, macht sie gerecht, macht sie gläubig an sich, macht sie zu Soldaten, stellt sie rein, Arme und Reiche, Alte und Junge, Kluge und Nicht-Kluge, Kranke und Gesunde, er nimmt sie in seine Armee auf und weiß, dass diese seine Soldaten fähig sind zu sündigen, fähig sind zu fallen, fähig sind zu straucheln, fähig sind liegen zu bleiben. Jemand hat gesagt, ich glaube, das hat der Wilhelm Busch gesagt, die Christen sind die einzige Armee, die ihre Verwundeten auf dem Schlachtfeld liegen lassen. Christen sind die einzige Armee, die ihre Verwundeten auf dem Schlachtfeld liegen lassen. Und hat noch jemand gesagt, Christen sind zu allem fähig. Wir können zu allem fähig sein, zu fallen, zu Schwachheit zu zeigen, Enttäuschungen zu erleben, andere zu enttäuschen. Und hier in Sprüche 24 sagt uns der Spruch, der Gerechte fällt. So lautet auch das Thema meiner Predigt, wir fallen hin und stehen auf. Wir fallen hin und stehen auf. Petrus hat mit einer tiefen Überzeugung gesagt, diese großen Worte, du bist Christus des lebendigen Gottes Sohn. Du bist Christus Sohn Gottes. Man könnte mal sagen, Petrus, nach dieser Überzeugung, bist du ein Held. 10 Kapitel weiter steht dieser Petrus vor einem Markt und die Bibel sagt, Schrift sagt, er verfluchte sich selbst. Er hat gesagt, ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, was du sagst. Ich kenne ihn nicht. Wir wissen das, als Petrus zum Jesus gesagt hatte, wenn alle sich von dir absagen, ich nicht, ich bin bereit zu sterben. Und dann lesen wir das, auch alle anderen Jünger beteuern denn das. Alle sind im Warten auseinandergelaufen wie ein verscheuchtes Hühnerhaufen. Alle liefen um sein eigenes Leben zu retten. Alle liefen davon. Jesus blieb alleine. Nichts von der Heldentat. Alle. Das Leben aller Männer vom Alten Testament, von Abraham an bis Mose, bis Samuel, bis alle anderen Propheten, bis Könige, bis zu Jünger, bis zu Johannes, auch bis uns. Alle Leben, das Leben aller dieser Männer und Frauen ist gekennzeichnet von Fallen und Wiederaufstehen. Fallen und Wiederaufstehen. Und auch unser Leben ist gekennzeichnet mit diesen Fallen und Aufstehen. Fallen und Aufstehen. So sogar Männer Gottes, die zum Freunde Gottes wurden. David, der Mose, Elia, Apostel Paulus, auch Petrus, waren Menschen, die gefallen sind und wieder aufstanden. Die fielen hin und sind wieder aufgestanden und fielen wieder hin. Sogar Männer oder wie David, der ein Mann aus dem Herzen Gottes war, fähig war, einen anderen Menschen töten zu lassen, um seine Lust zu befriedigen. Er fiel hin und stand wieder auf. Es gibt ein Lied, da ist einer von früheren, ein so Lastenträger, war so ein Beruf, Lastenträger, die waren auf dem Markt und haben immer Lasten getragen, wenn jemand eingekauft hat, sie tragen die Lasten für den zu ihm nach Hause. So ein Lastenträger, er war schon müde und kehrte nach Hause. Und er war so müde, dass er bei einer Klostermauer sitzen blieb oder stehen blieb. Und dann setzte er sich da und schlief ein vor seiner Müdigkeit. So wird in diesem Lied beschrieben. Und er dachte immer zurück und schaute immer und dachte, das sind glückliche Menschen dort, die hinter dieser Mauer wohnen, leben. Die haben kein Leid, die sind sauber, die sind rein, die haben ein wunderbares Leben. Und nun schläft er ein und träumt, dass sich mit einmal das Klostertor öffnet und da kommt ein Priester heraus. Und dann lauft zu diesem Priester und sagt, bitte sag mir doch, was geht da drinnen vor? Wie leben da die Menschen? Und der Priester antwortete ihnen, wir fallen hin und stehen auf. Fallen hin und stehen auf, wir fallen hin und stehen auf. Denn wir Frommen sind nur Menschen, die fallen hin und stehen auf. Auch die hohe Mauer, Klostermauer, werden dich und mich nicht beschützen, indem dass wir zu uns ehrlich werden sein und sagen, wir sind Menschen, die nicht vollkommen sind. Wir sind diejenigen, die nicht standhaft bleiben an dieser Front, die immer fähig sind zu fallen. Immer fähig sind, in die Sünden zu fallen. Sei es Lüge, sei es schmutzige Gedanken, sei es unsere Afterreden, sei es unser Geiz, den viele Christen verwurzelt sind. Sei es die Liebe zum Alkohol, die viele Christen zu Alkoholiker schon gemacht hat, zu Drogen, Tabak und so weiter. Wir sind fähig, da hineinzufahren. Die Tugend des Glaubens ist, liebe Geschwister, nicht zu fallen. Die Tugend des Glaubens ist, wieder aufzustehen. Jemand sagte, fallen ist menschlich. Liegen bleiben ist teuflisch. Aufstehen ist göttlich. Die Tugend des Glaubens ist aufzustehen. Gott hat einen Plan. Und er hatte den Jüngern damals gesagt, ich werde die Gemeinde bauen. Und die Pforte der Hölle werden sie nicht überwältigen. Ich werde mit solchen Leuten wie ihr bauen. Mit solchen Leuten, die damals auch schon gekämpft haben gegen die Sünde. Auch Mose, auch David, auch Elia, auch Apostel Paulus, auch andere Jünger, auch wir. Hat Gott mit solchen Menschen, die schwach und elend waren, die zugegeben haben, dass sie schwache Leute sind, dass sie nichts von sich halten, die zugegeben haben und Gott hat diese Menschen benutzt, Und die Worte, die ich jetzt lesen werde aus 1. Korinther 1, 26, haben sich buchstäblich erfüllt. Buchstäblich erfüllt bis heute. In 1. Korinther Kapitel 26, Verse bis 29, lesen wir diese Verse. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden macht. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden macht. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Mit solchen Menschen, die zugegeben haben, die sich vor Gott gedemütigt haben, gesagt haben, ich bin ein Sünder, ich bin fähig, immer hinzufahren, aber du kannst mich wieder aufheben. Und mit diesen Menschen, die nicht edel sind, die nicht so groß aus sich machen, baut Jesus Christus seine Gemeinde. Und mit einmal werden diese Menschen auch uns eingeschlossen, werden stark. Mit einmal stehen sie da wie ein Felsen. Mit einmal steht Elia auf einem Berg Karmel und gegen diese 400 Baalpriester und gewinnt die Schlacht. Und mit einmal stehen die Jünger vor den Pharisäern, von denen sie mal weggelaufen sind, stehen da wie eine Wand und die Mächte der Finsternis wundern sie sich und sagen, wir kennen ja diese Menschen, woher haben sie mit einmal diese Kraft, dass sie bereit sind, Schläge auf sich zu nehmen, dass sie bereit sind zu sterben? Woher, aus welcher Situation, aus welcher Quelle sind sie wieder stark geworden? Mit einmal sind sie stark und sind bereit, alles auf sich zu nehmen. Sie staunen, die Mächte der Finsternis staunen über diese Männer und Frauen Gottes. Propheten aus Hebräer Kapitel 11 lesen wir auch über die Helden, über Helden Gottes, über die Helden des Glaubens. Wir lesen, dass sie mit einmal stark waren. Hebräer Kapitel 11 lese ich einfach Verse 32 bis 38. Hebräer Kapitel 11. Verse 32 bis 38. Und was soll ich denn noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, den Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurückgetrieben, Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere aber wurden gefoltert, da die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher im Schafpelzen, in Ziegenfällen, Mangel, Leiden, bedrängt, geplagt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhen und in Klüften der Erde. Diese Männer, alle, waren Männer wie du und ich. Elia, sagt uns Jakobus, war ein Mann, mit dem Gott große Dinge getan hat. Er stand wie ein Felsen dort. Aber der Jakobus sagt, er war ein Mensch wie du und ich, wie wir. Diese alle Männer, diese alle Menschen, diese alle Helden, die mit einmal stark waren. Ihr Leben war gekennzeichnet mit Fallen und aufstehen. Mit Fallen und aufstehen. Mit einmal waren sie stark. Mit einmal waren sie stark. Ein Geschichtsschreiber von Zeiten Neros beschreibt eine, wir wissen ja, dass er besonders, dieser Cäsar, dieser Nero war besonders sehr, sehr brutal gegen die Christen. Und in seinem Garten hat er entlang eines Gartenweges Kreuze aufstellen lassen und dort Christen aufgehängt und sie mit Pech begossen und sie angezündet. Und er saß auf der Terrasse und schaute zu und mit einmal hörte er was. Und er hört zu, dann fragte er seinen Diener, was höre ich da? Der Diener hat gesagt, sie singen, mein Imperator, sie singen. Und die Geschichte erzählt weiter, der Nero stand auf, mit einem gesenkten Kopf ging er in seinen Palast hinein. Er hatte verstanden, er hat verloren. Die da brennen und singen, die haben gewonnen. Die haben gewonnen. Eine Einheit von Römer hat eine christliche Gruppe in den Bergen erspäht und umringt. Die waren dort zum einer Andacht, Gebetsandacht versammelt. Und sie töteten einen nach dem anderen. Zum Schluss ist ein junges Mädchen, junge Frau, 17-Jähriges geblieben. Sie sagten zu ihr, gib die Ehre dem Kaiser. Und sie sagt, dem Kaiser gebührt die Ehre, die er verdient hat. Gott aber gebührt alle Ehre. Alle Ehre. Und sie wurde dann auch hingerichtet. Woher haben diese Männer und Frauen Kraft? Bis in unseren Tagen. Vorletztes Jahr wurde ein Mädchen mit 12 Jahren von Nigeria entführt und man hat sie gezwungen, zum Islam zu übergehen. Sie hat es abgelehnt. Sie hat es abgelehnt. Man hat sie bis an den Hals in den Sand eingegraben und hat gesagt, haben gesagt, Christus oder Mohammed oder Allah, du darfst jetzt noch entscheiden. Mit ganzer Kraft, wie ich jetzt, hat sie so gemacht. Und dann flogen Steine und zerschmetterten dieses hübsche kleine Gesicht. Woher haben diese Menschen mit einmal Kraft? Woher haben sie? Wo liegt das Geheimnis, dass Menschen wieder aufstehen? Es gibt mehrere Gründe. Ich habe hier für mich 2 Gründe, die für mich gravierend und auch für mich persönlich so aufbauend sind. Und wieder gehen wir zum Petrus zurück, der immer den Mund voll gemacht hat und der gesagt hatte, Herr, wenn alle dich verlassen werden, ich bin bereit, mit dir zu sterben. Und Jesus sagte, wenn der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und er ist dort im Hof des Hohenpriesters Kaiphas. Und Jesus ist da und er verleugnet Jesus und hört, dass der Hahn kräht. Und hier ist das Geheimnis seines Aufstehens. Die Bibel sagt, er geht und fängt an zu weinen. Hast du und ich geweint über deine und meine Sünden? Haben wir Reue? Können wir heute noch weinen, bevor wir aufstehen können? Das ist der einzige, das ist der eine Grund für mich, wenn wir Buße tun, wenn wir weinen heute können noch, trauern können noch über unser Versagen, über das, dass wir andere verleumden, über andere schlecht denken, dass wir mit unseren Augen Ehebrecher und Ehebrecherin sind. Dass wir Dinge tun, die Gott ein Greuel ist, die wir fallen, anstatt zu kämpfen. Weinen wir über unser Vergehen? Das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis. Zweitens lesen wir in Johannes Kapitel 21. Jesus Christus ist auferstanden und er zeigt sich den Jüngern und zeigt sich am See Genezareth. Johannes Kapitel 21, lese ich einfach dieses Ereignis vor. Und Jesus hat ihnen ein Frühstück vorbereitet. Die Jünger waren beim Fischen. Und dann sagt uns hier sein Wort Gottes: Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Wenn wir über unsere Sünden weinen können und Trauer tragen können, und wenn wir dann die Vergebung unseres Herrn wieder und wieder erfahren, ohne ihn können wir gar nicht. Auch ohne ihn sind wir auch unfähig aufzustehen. Hier im Psalm 37 lesen wir Vers 24, lesen wir solche Verse. Vers 24, ich lese das von 23. Vom Herrn her werden eines Mannes Schritte gefestigt, und an seinem Weg hat er gefallen. Fällt er, so wird er doch nicht hingestreckt, denn der Herr stützt seine Hand. Wir sind unfähig, auch von alleine aufzustehen. Der Herr muss dabei sein. Er war da im Hof, dem Kaipers, und blickte auf Petrus. Und blickte auf Petrus mit seinen vergebenden Augen. Petrus hat angefangen zu weinen über das, was er getan hat. Er sah in die Augen des Herrn. Und wissen wir, dass hier wieder ist Jesus dabei und sagt und gibt ihm dem Frühstück und gibt ihm Essen und sagt: Simon Petrus, liebst du mich? Liebst du mich? Und er sagt: Ja, Herr, du weißt, ich liebe dich. Ich liebe dich mehr wie alle anderen. Und das ist, liebe Geschwister, für mich aufstehen. Wissen Sie, der große Gott, wenn wir auf unserer Nase liegen, unsere Sünden, er bückt sich zu uns nach unten und hebt uns auf. Der große Gott in seiner Gnade hebt uns auf und fragt: Liebst du mich trotzdem? Weil ich liebe dich. Weil ich liebe dich. Und wissen wir, dass Gott uns liebt, werden wir jetzt wieder schauen. In diesem Akt des Abendmahls. Da am Kreuz auf Golgatha hat er seine Liebe bewiesen. Da stirbt die Kraft, damit wir stark werden. Damit wir stark werden. Damit wir kämpfen können gegen die Listen des Teufels. Da stirbt die Liebe, damit wir lieben können. Damit wir Liebe für andere schenken können. Da stirbt die Liebe für dich und mich. Und im Blick auf dieses Kreuz, im Blick auf Golgatha, habe ich und ich glaube, haben wir alle diese Kraft, wieder aufzustehen und wieder diese Waffenrüstung anzuwenden und wieder im Kampf zu stehen, im Kampf zu stehen. Und wieder kann uns Jesus gebrauchen und wieder kommen, gehen in Erfüllung dieser wunderbaren Worte, die ich von Anfang gesagt habe, diese herrlichen Worte. Ich baue meine Gemeinde und die Pforte der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und wenn jemand euch um einen Beweis fragt, beweise mir, wo ist Gott, dann sagt ihr, seine Gemeinde ist der größte Beweis. Durch alle Jahrtausende, viele, viele Herrscher dieser Welt bis heute versuchten, die Gemeinde auszulöschen. Ich erinnere mich noch an den russischen Präsident Khrushchev, Nikita Khrushchev, der gesagt hatte, ich werde den letzten Christen im Fernsehen zeigen. Kurz danach ist er selber gestorben. Der letzten Christen. Liebe Geschwister, diese herrlichen Worte, dass Jesus Christus gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen. Diese herrlichen Worte hat er gesagt, weil er für uns kämpft, weil er sich für uns einsetzt, weil er weiß, wer wir sind. Wer weiß, wer wir sind. Die Armeen dieser Welt, die wollen sehen, wer du bist. Die stellen dich an, die zwingen dich, dass du so sein sollst, dass du keinen Fehler zeigst. Aber Gott weiß, wer wir sind. Wir sind Staub und wir sind diejenigen, die fallen und stehen wieder auf. Die fallen und stehen wieder auf. Und dieses Geheimnis des Aufstehens werden wir heute feiern. Dort am Kreuz hängt diese Kraft, dieser Heiland, der sich zu uns runterbückt und sagt, steh wieder auf und gehe und steh wieder in meinen Reihen und kämpfe für den heiligen Glauben, der ich dir geschenkt habe. Ist es nicht wunderbar? Wollen wir mit freudigem Herzen an den Tisch des Herrn treten und schauen, was für einen Herr wir haben, was für einen Herresführer wir haben, der uns bis zum Ziel bringt. Bis zum Ziel bringt. Möge Gott uns alle segnen. Im Nachdenken, auch in dem, was wir jetzt tun werden. Amen.